So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich möchte heute weiter mit euch in die Bergpredigt eintauchen. Und ich stelle mir Jesus so vor, wie er da auf diesem Berg steht und die Menschenmenge ist um ihn. Seine Jünger sind natürlich ganz nah an ihm. Und diese Menge, die kann gar nicht anders, als diesem Rabbi zuzuhören. Seine Worte sind voller Autorität und voller Weisheit. Und sie stehen so weit über dem, was sie bis dahin gewohnt sind. Er stellt Denkmuster auf den Kopf und er zeigt ihnen ein Reich, in das jeder gerne eintreten möchte. Wo jeder gerne dazugehören möchte und das so andere Regeln hat, als das, was sie bisher gehört haben. Im letzten Mal habe ich so die Aussage hingestellt, Jesus verschärfte die Gebote. Und habe dann aber gesagt, dass er eigentlich die Gebote auf das zurückführte, was Gott gesagt hatte. Also er korrigierte. Er zeigte auf, dass das, was Gott forderte, für den Menschen unmöglich einzuhalten ist. Aber er wies auf die Lösung hin. Er wies auf seine Sendung hin, auf den Anbruch des Reiches Gottes unter den Menschen. Er zeigte auf, dass alle diese Dinge ein Geschenk Gottes an uns sind und in Wirklichkeit kommen, wenn wir ihn, den Sohn Gottes, annehmen und ihm nachfolgen und die Kraft Gottes wirklich in uns wirksam werden darf. Wie heute gab es auch damals schon viele Traditionen und Rituale. Und diese wurden durch Jesus aufgebrochen. Er weist darauf hin, dass es Gott nie einfach nur um dieses Halten von irgendwelchen Geboten ging. Sondern schon immer um das Miteinander von Mensch und Gott. Um eine liebevolle Beziehung, aus der dann die Hingabe und auch die Veränderung fließt. Gott hatte einen Plan und dieser verwirklichte sich nun vor den Nachfolgern Jesu. Sie durften hineintreten in ein neues Reich, ein Reich des Lichtes, ein Reich des Friedens, ein Reich des Segens. Und in diesem Reich zu leben, um in diesem Reich zu leben, braucht es Haltungen und Handlungen. Und die hat Jesus in den Seligpreisungen ausgeführt. Es braucht eine Umformung, nein, eine Neuformung des Charakters. Und im Kapitel 6, das ich heute mit euch durchgehen möchte, geht es um zwei zentrale Tugenden, die wir brauchen. Diese finden wir ganz am Ende des Kapitels. Klappt nicht, Wolfgang. Hab ich. Geht nicht. Ja, ist eingeschaltet. Jetzt geht er. Gut, das war er, siehst du? Dann steht, trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner Last. Anders ausgedrückt könnte man sagen, seid gelassen und seid entschlossen. Und wenn wir den Grundtext angucken, dann sehen wir, dass da nicht trachtet steht, sondern sucht, strebt vielmehr zuerst nach seinem Reich. Und dann brauchen wir uns nicht zu sorgen. Diesen Tugenden stehen aber zwei Hindernisse im Weg. Zum einen ist es die Heuchelei, im Griechischen Hypokritei, und dann sind es die zerstörerischen Sorgen der Heiden, also derer, die nicht an Gott glauben. Zwei falsche Haltungen gegenüber Gott. Und daraus folgt natürlich ein falscher Gottesdienst. Und das hat Auswirkungen auf unseren Charakter. Der Mensch ist in dem Fall sein eigener Mittelpunkt und alles, was er tut, dient ihm und nicht seinem Schöpfer und noch weniger seinem Nächsten. Wie wir schon gehört haben, gab Gott viele Gebote und er forderte Gehorsam vom Volk Israel. Er hatte das alles aufschreiben lassen und er hatte verschiedene Möglichkeiten geschaffen, dass der Mensch, der falsch handelt, sich wieder Gott zuwenden kann. Es gab ein kompliziertes Geflecht aus verschiedensten Opfern, zu verschiedensten Anlässen und zu verschiedensten Sünden. Da gab es harte Strafen für bewusste Sünde und viele Opfer für unbewusste Sünde. Sünde meint immer die Abkehr von Gott. Da, wo der Mensch sich seinen eigenen Wünschen und Begierden hingibt und Gott außer Acht lässt, sündigt er. Die Priester und die Oberen im Volk achteten akribisch auf die Einhaltung aller Gebote, rein äußerlich. Und auch auf die Einhaltung aller geforderten Opfer zum Wiedergutmachen von Sünde. Und zur Zeit Jesu gab es viele verschiedene Gruppierungen, die alle darauf pochten, im Recht zu sein. Sie hatten in diesem ganzen Regelwerk noch ihre eigenen Auslegungen, ihre eigenen Gebote obendrauf gepackt. Und so war es den Menschen gar nicht mehr möglich, irgendwie ohne irgendeinen Fehler durchs Leben zu gehen oder überhaupt gerecht zu handeln oder zu leben. Und nun kommt die Bergpredigt und deckt Fehler in der Haltung dieser Menschen auf. Sie zeigt auf, dass sie die Menschen in Gefangenschaft halten und ihnen einen verkehrten Gottesdienst aufgezeigt hatten. Denn Gott geht es immer zuallererst um die Liebesbeziehung zu uns Menschen. Und daraus folgt immer Veränderung der Herzen des Menschen. Und diese führt dann zu einem veränderten Handeln. Ich möchte jetzt einfach mal das Kapitel 6 lesen mit den verschiedenen Abschnitten und dann möchte ich noch was dazu sagen. Kannst du die nächste Folie? Vom Almosen geben. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ich stelle mich mal an die Seite. Ich glaube, dann seht ihr mehr. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler, also hier steht dieses Wort Hypokritei, tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Vom Beten des Vaterunser. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann ist da dieser Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vom Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Vom Schätze sammeln. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vom Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, also seiner Lebenslänge, eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, also die, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Jetzt kommt nochmal der Einschub von den Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner Last. Wir sehen in diesem Text beides. Da ist einmal der heuchlerische Gottesdienst und auch der heidnische Gottesdienst. Dieser Gottesdienst bindet Menschen in falschen Leistungen und eigenen Anstrengungen. Und diese Menschen brauchen Befreiung. Diese Befreiung aus falschen Gedankengebäuden, aus falschen Gewohnheiten und all möglichen Dingen geschieht aber nicht durch eigene Anstrengung oder durch irgendein Training, sondern sie resultiert oder ist die Frucht aus der Beziehung zum Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen. Im 6. Kapitel kommt das Wort Vater 12-mal vor. Und im Zentrum des Textes steht das Vater unser. Und hier sehen wir, dass im Zentrum die Vaterbeziehung steht, das Gespräch mit Gott, das Gebet. Wenn wir so in die griechische Weltanschauung der damaligen Zeit gucken, dann sehen wir gerade bei Aristoteles, dass er schreibt, dass wir den Charakter kultivieren müssen. Und das geht nur, indem man ein Ziel vor Augen hat. Man fragte sich, was ist das gute und erstrebenswerte Leben? Welche Fähigkeiten braucht man, um dieses Ziel zu erreichen? Wie trainiere ich diese Fähigkeiten, bis ich sie wirklich verinnerliche und sie zur Gewohnheit geworden sind? Und sie werden mich dann zum Ziel bringen. Also, was brauche ich an Tugenden, um meinen Charakter zu formen? Und wie gehe ich das Ganze geschickt an? Und Jesus zeigt hier einen anderen Weg auf. Er zeigt auf, dass es die Beziehung zum Vater ist. Sie befreit uns von heuchlerischem Glauben. Und er zeigt auch diese Frömmigkeitsübungen auf, die zu dieser Zeit ganz üblich waren, eben dieses Almosen geben, das Beten und das Fasten. Jesus kritisiert nicht die Übungen an sich, also er kritisiert nicht das Almosen geben, das Beten oder das Fasten, sondern er kritisiert die Haltung der Menschen. Denn sie tun es, um es zur Schau zu stellen. Sie wollen Anerkennung, sie wollen Ehre, sie wollen ihr Ansehen sichern. Und Jesus nennt sie hier Hypokritei, Heuchler, steht da bei uns. Aber dieses Wort steht eigentlich im Zusammenhang ganz neutral mit Schauspielerei. Es meint also Menschen, die durch ihr Verhalten Gott und Menschen etwas vortäuschen. Sie heucheln. Sie tun so, als ob sie etwas sind, was sie gar nicht sind. Also Sein und Schein gehen weit auseinander. Und ihr Blick ist nicht auf Gott gerichtet, sondern auf andere Menschen und letztendlich auf sie selbst. Sie halten Ausschau nach der Reaktion der anderen. Und sie wollen von ihnen ihr Lob, ihre Anerkennung. Sie denken, Gott müsste das doch ganz toll finden, dass sie das so gut hinkriegen. Doch Gott kann man nicht täuschen. Es heißt ja, der Vater im Himmel sieht ins Verborgene, er kennt die wahre Herzenshaltung und er durchschaut unsere Motive. Im vorigen Kapitel wird betont, dass wir die verschiedenen Bereiche unserer Lebensgestaltung für alle sichtbar zeigen sollen. Damit die Menschen, die uns sehen als Christen, Gott ehren. Aber alle diese Formen von Frömmigkeitsübungen, die jetzt hier in Kapitel 6 beschrieben werden, die sollen im Verborgenen geschehen. Denn diese zielen nicht ab auf öffentliche Wahrnehmung oder Ehrung, dessen, der sie ausübt, sondern sie gehören zur Beziehung zum Vater und sie dienen seiner Ehre. Gott möchte unsere tiefste Ausrichtung in die richtige Richtung bringen. Hier wird gesprochen von den elementarsten Bedürfnissen und Sehnsüchten des Menschen, der Wunsch nach Annahme, Anerkennung, nach Wertschätzung und auch nach Ehrung. Beim Heuchler sind diese Wünsche fehlgeleitet. Er will durch seine eigene Leistung und durch dieses Zurschaustellen seiner Leistung Anerkennung bekommen. Und das sucht er bei den Menschen, die ihm die gar nicht geben können. Er schielt immer auf die Menschen um sich herum, anstatt auf den Vater zu blicken. Anstatt sich in seine Hand fallen zu lassen. Und so verdirbt sein Charakter und er übt einen falschen Gottesdienst aus, weil dieser eben kein Gottesdienst ist. Das führt dazu, dass sein Handeln durch äußere Wahrnehmung bestimmt ist. Die treibende Kraft seines Handelns ist seine Ehre. Und somit steht Ehrlichkeit, Transparenz und Integrität auf dem Spiel. Ihr Leben spiegelt nicht Gottes Reich und seine Liebe zu uns Menschen wider, sondern das eigene Bestreben, das eigene Ego. Bei den Heiden, bei denen, die Gott nicht kannten oder nicht kennen, ist die Problematik anders gelagert. Sie versuchen, ihre Götter mit frommen Übungen zum Handeln zu bringen. Dieses Denken sehen wir schon ganz viel im Alten Testament, bei Gottes Volk, hat es sich eingeschlichen. Der Mensch fühlt sich der Willkür der Götter ausgesetzt und versucht, diese zu besänftigen. Und das Tragische dabei ist, diese Übungen, die können so geistlich aussehen. Aber letztendlich ist dieses Verhalten auf Menschen zentriert. Existenzängste, Sorgen sind der Motor für alle religiöse Betätigung. Das heißt, der Gottesdienst dient dazu, die Götter in Bewegung zu setzen, damit sie uns segnen. Gottesdienst verkommt zur Leistung, die man erbringen muss, um Gott zum Handeln zu bringen. Deshalb auch die langen, blabbernden Gebete, wie es hier heißt, die an der Tagesordnung sind. Denn die Götter müssen bewegt und geweckt werden. Aber unser Vater, unser Schöpfer ist nicht zu vergleichen mit diesen heidnischen Göttern. Er muss nicht durch lange Gebete überzeugt werden und zum Handeln gebracht werden oder geweckt werden. Der Gott der Bibel, der sich in Jesus offenbart, kennt den Menschen. Er ist den Menschen grundsätzlich liebevoll zugewandt. Und er hat sich ihnen in einem verlässlichen Bund verpflichtet. Gebete haben also nicht den Sinn, ihn zu informieren oder durch irgendwelche religiösen Übungen in Bewegung zu setzen. Er weiß, was wir brauchen. Er ist uns in Liebe zugewandt, bevor wir auch nur überhaupt einen Satz aussprechen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ändert es unsere Haltung und auch den Inhalt unserer Gebete. Was also ist der wahre Gottesdienst? Jesus zeigt auf, dass er befreien will von diesen heuchlerischen Glaubensübungen und von weltlichen Sorgen. In den Versen 22 und 23, da steht, die Lampe des Leibes ist das Auge. Und wenn nun dein Auge lauter, gut, klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge schlecht ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Und hier geht es um unser inneres Auge. Es geht darum, was bilde ich mir ein? Welche Bilder prägen mich, habe ich vor Augen? Und welche Bilder steuern mein Leben? Das Wort, das hier steht, bedeutet in der Grundform einfältig. Und eigentlich ist das so ein Zusammenfalten von einem Blatt Papier. Damit können wir uns das vorstellen. Einfach nur einmal geknickt. Und wir sollen einfältig sein. Wir sollen gerade ausgerichtet, klar in der Orientierung sein. Es zeigt unsere innere Blickrichtung in Bezug auf materiellen Besitz. Denn das steht ja in einem Kontext, dieses Bild vom Auge. Der Macht des Schatzes, den wir besitzen, bestimmt unser Leben. Da, wo unsere letzte Sicherheit ist, da ist auch unsere Lebensmitte. Auf das sind wir ausgerichtet. Wenn wir uns auf unseren materiellen Besitz anstatt auf Gott ausrichten, dann dienen wir einem Götzen und dieser beherrscht unser Leben und hat somit Macht über uns. Wenn uns die Sorgen über die richtige Absicherung und Versorgung belasten und wir nur darauf konzentriert sind, alles abzusichern, dann verlieren wir den Blick auf unseren Versorger und wenden uns ab. Und das kann eine richtige Versklavung bewirken. Denn dann bestimmen Ängste unser Leben. Und Jesus will uns davon befreien. Er weiß, was wir brauchen. Und er will uns versorgen. Wir dürfen frei werden von jedem Zwang nach materiellen Dingen, die Sicherheit versprechen und ihre Versprechen nicht halten. Gott hält, was er verspricht. Und so dürfen wir gelassen werden, denn wir können unser Leben durch Sorgen nicht verlängern. Meistens verkürzen wir es sogar dadurch, denn durch Sorgen entstehen viele Krankheiten. Wenn wir begreifen, dass wir vollkommen von Gott abhängig sind und er sich um uns sorgt, dann ist das eine Befreiung. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon erlebt. Ich stecke in so einem Prozess drinne und merke, wie befreiend das ist. So können wir uns ganz auf Gottes Reich konzentrieren und uns mit unserem Leben für die Ausbreitung dieses Reiches einsetzen. Denn das ist wahrer Gottesdienst. Dann geht es nicht mehr um meine Lebensabsicherung, sondern um Gottes Herrschaft, um seine Gerechtigkeit. Und das ist der Weg, um heil zu werden. Weil wir innerlich auf den richtigen Weg ausgerichtet sind, auf den einfältigen, hin zu unserem Vater, der uns voller Liebe alles schenkt, was wir brauchen. Der den Überblick hat und uns umsorgt und versorgt. Der uns schützt, der uns Freude schenkt, der uns Liebe und Frieden schenkt. Und diese übernatürliche Liebe fließt nicht nur in uns, sondern sie fließt weiter zu unseren Nächsten. Jesus lehrt hier in einem Abschnitt dann auch noch das Vaterunser, also das Beten. Und auch dieses Gebet muss betrachtet werden im Zusammenhang des ganzen Matthäus-Evangeliums. Mit Jesu Sendung wird die Königherrschaft Gottes realisiert. Er hat die Mission Israels, dass sie Licht für die Völker sein sollten, zum Ziel geführt, denn er ist das Licht. Als Gottesknecht hat er alle Sünde und Schuld Israels und der gesamten Welt auf sich genommen. Die Bergpredigt ist natürlich noch vor diesem Geschehen. Als wahrer Menschensohn hat er seinen Vater ungeteilt angebetet und wurde durch den Tod hindurch gerettet. Gott hat ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und diese Christusherrschaft soll nun realisiert werden, indem seine Nachfolger alle Völker in die Nachfolge rufen, indem sie sie taufen und lehren, alles zu halten, was Jesus ihnen geboten hat. Das Vaterunser stiftet Identität. Wir rufen Gott als unseren Vater an. Wir treten in Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Also erkennen, dass wir wirklich Söhne und Töchter sind. Unser Blick fokussiert sich auf das große Ziel, das Reich Gottes. Und wir bekommen den Raum, Sorgen, Schuld und Angst in Gottes Hand zu legen. Und da haben wir nun freie Hände, einen freien Kopf und ein freies Herz, um uns ganz in das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu investieren. Also wenn wir diesen Abschnitt beherzigen, dann finden wir zu einer tiefen Gelassenheit und einer klaren Fokussierung. Wir erkennen unsere Stellung, die Jesus uns geschenkt hat. Als geliebte Söhne und Töchter dürfen wir in tiefer Beziehung zum Vater stehen, der uns alles schenkt und uns durch und durch kennt. Unser Fokus geht weg von ich, ich, ich zu du, du, du. Wir haben einen einfältig ausgerichteten Blick auf Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir dürfen unsere Lasten komplett ablegen und Vertrauen haben in unseren mächtigen Schöpfer, der wirklich am besten weiß, was sein Geschöpf braucht. Und wenn ich darüber nachdenke, dann jubel ich innerlich, weil ich das so schön finde. Und ich wünschte, dass wir alle schon an diesem Punkt angekommen wären und bei ihm zur Ruhe gefunden hätten. Dass unser Blick wirklich einfältig ausgerichtet ist und er endlich all unsere Sehnsucht stillt in seiner Gegenwart. Und deswegen rufe ich uns auf, dass wir uns fallen lassen in seine liebevollen und starken und machtvollen Arme. Und ihm folgen und nicht mehr uns. Unser eigener Weg wird uns immer wieder zu Frust, zu Scham und zu Schuld führen. Lasst uns wirklich unseren Blick auf den richten, der der Anfänger und der der Vollender unseres Glaubens ist. Jesus, der uns alles geschenkt hat, um ein erfülltes und glückliches Leben in seiner Gegenwart zu haben. begleitet von Zeichen und Wundern, erfüllt von seiner Herrlichkeit, die durch den Heiligen Geist in jedem wohnt, der Christus anhängt, der ihm glaubt, der ihm nachfolgt. Gott hat so viel mehr für uns. Lasst uns uns ausstrecken im Glauben nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird er tun. Steh wirklich in dieser engen und in dieser liebevollen Beziehung mit ihm und er wird uns verändern in seiner Gegenwart. Er liebt uns und er lässt uns niemals los. Ich hoffe, dass einige von euch das schon erfahren durften. Ich glaube das auch. Aber ich glaube, da gibt es immer noch mehr Tiefe in dieser Beziehung. Gestern habe ich gedacht, dass das Leben ganz schön krass ist. Ich habe am Freitagabend eine Nachricht bekommen, ob ich jemanden besuchen kommen möchte. Und habe erstmal so gedacht, nee, Samstag habe ich schon einen Termin. Ich habe was vor. Und dachte, nee, geht nicht. Naja, ungefähr eine Stunde später habe ich gedacht, doch, geht doch. Muss ich früher hin. Dann habe ich zurückgeschrieben und hatte dann aber keine Antwort mehr erhalten. Und am nächsten Morgen kam dann relativ spät die Nachfrage, ob ich schon auf dem Weg bin. Und ich dachte, nee, bin ich nicht, aber ich bin fertig. Also ich hatte mich fertig gemacht in der Erwartung, dass ich losfahre. Und dann bin ich losgefahren. Ich habe gesagt, ich kann in einer halben Stunde da sein, kein Problem. Habe aber nur so und so viel Zeit und das war ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, und dann stehst du an einem Bett und siehst den Tod. Und dann weißt du, am Nachmittag will ich mit Freunden feiern. Oder Mittag. Und du denkst, Gott, das ist so krass, dieser Gegensatz von Tod und Leben. Wir stehen immer in diesem, ja, da ist das Leben, da ist der Tod. Und das ist was ganz Natürliches. Und trotzdem ist das manchmal so unreal. Und dann saß ich da und wir haben uns unterhalten und später dann auch miteinander gebetet und ich dachte, Herr, und du bist der Herr über den Tod und das Leben. Und ich erwarte eigentlich jeden Tag den Anruf, dass was passiert ist. Dass was geschehen ist. Und in dieser Erwartungshaltung werde ich stehen, bis es soweit ist. Für mein Leben, für das Leben der Freundin, die ganz lieb grüßen lässt, das ist Petra. Ganz herzliche Grüße an alle, die sie kennen. Und ich glaube, wir dürfen in diese Ruhe finden, dass wir nicht mehr lang Gott beplappern müssen, sondern einfach sagen dürfen, sie ist in deiner Hand, sie ist dein geliebtes Kind und in deinem Namen sprechen wir Heilung aus. Weil Gott möchte Wunder tun in unserer Mitte. Und genauso möchte Gott befreien von jeder Gebundenheit, von jedem falschen Gedankengebäude, die so mächtig sein können, Leute. Wenn wir in eine falsche Richtung denken, das prägt unser ganzes Leben. Und so möchte ich euch allen Mut zusprechen, zu erwarten, dass Gott etwas tut. Und er tut's auf seine Weise. Er wird es niemals auf meine Weise tun. Er tut es auf seine Weise, weil er weiß, was ich brauche oder was die andere Person brauche, für die ich bete. Habt Mut, fordert Gott da auch heraus. Er hat gesagt, er wird es tun. Lasst uns da nicht locker lassen. Gott möchte in unser aller Leben handeln. Und er möchte, dass wir lernen, dass es nicht auf unser Handeln ankommt. Das heißt nicht, dass wir nicht in Heiligung wandeln sollen, aber das bewirkt er durch seinen Geist in uns. Er wird uns verändern, wenn wir ihn lassen. Und das ist sowas Starkes, sowas Wunderbares und das ist so befreiend, weil es mich von jedem Druck befreit, Weil ich weiß, wenn ich wirklich in dieser Beziehung stehe und das bedeutet, ich lese meine Bibel, ich habe Gemeinschaft im Gebet mit ihm, wenn es nötig ist, faste ich, wenn er mir das aufs Herz legt, dann muss ich, wie gesagt, das nicht rumposaunen, sondern ich tue das für mich und ihn, um die Beziehung zu stärken. Wenn ich so lebe, wird Veränderung entstehen, wird Begeisterung entstehen. Und ich sage immer, das Wort Gottes ist so lebendig. Wenn wir die Bibel lesen, wirklich aufrichtig und den Heiligen Geist bitten, uns diese Worte zu erklären, dann wird er es tun. Und dann wirst du jeden Tag eine Kraftquelle haben in diesen Worten. Und eine Quelle der Veränderung und eine Quelle, aus der Liebe fließt zu den Menschen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der wunderbare Gott bist, der in der Bibel beschrieben ist. Dass du dieser Hirte bist, der uns zu frischem Wasser führt, der uns auf diese grünen Weiden führt, auch durchs Tal des Todesschatten. Du bist bei uns, Herr, in allen Situationen und du möchtest uns wirklich diese Gelassenheit und diese Entschlossenheit schenken, mit dir zu gehen. Und so danke ich dir, dass du heute hier bist und wirkst an unseren Herzen, an unserem Inneren, Herr, dass wir wirklich dieses klare, dieses einfältig ausgerichtete Auge haben auf dich. Dass du wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens bist, unseres Wandels bist, dass wir so handeln, wie du gehandelt hast, Herr. Weil du in uns lebst mit deiner ganzen Herrlichkeit, mit deiner ganzen Kraft, Herr. Und wir sollen die gleichen Dinge und größere tun als du. Lass uns darin wirklich gehen, Herr. Amen.